Es ist meine Freude, heute gemeinsam mit euch auf Gottes Wort hören zu dürfen. Den Predigtabschnitt für heute findet ihr im Buch, oder es ist das Buch des Propheten Obadja, der Prophet Obadja. Ich werde den Predigtabschnitt zu Beginn einmal ganz vorlesen. Obadjas Vision. So spricht der Herr, Herr, über Edom. Eine Kunde haben wir vom Herrn gehört. Und ein Bote ist unter die Nationen gesandt worden. Macht euch auf, lasst uns gegen Edom aufstehen zum Krieg. Siehe, ich habe dich klein gemacht unter den Nationen. Sehr verachtet bist du. Der Übermut deines Herzens hat dich betrogen. Dich, der in den Schlupfwinkeln der Felsen wohnt, in der Höhe seinen Sitz hat und in seinem Herzen spricht. Wer wird mich zur Erde hinabstürzen? Wenn du dein Nest auch hochbautest wie ein Adler, und wenn er zwischen die Sterne gesetzt wäre. Ich werde dich von dort hinabstürzen, spricht der Herr. Wenn Diebe über dich kämen, wenn bei Nacht Räuber kämen, wie bist du vernichtet? Würden sie nicht bloß ihren Bedarf stehlen? Wenn Weinleser über dich kämen, würden sie nicht eine Nachlese übrig lassen? Wie sind die von Esau durchsucht, wie durchstöbert sind ihre Verstecke? Bis an die Grenze haben dich getrieben alle deine Bundesgenossen, betrogen, überwältigt haben dich deine Freunde, die dein Brot aßen. Sie legten eine Fußangel unter dir aus. Es ist keine Einsicht in ihnen. Werde ich nicht an jenem Tag, spricht der Herr, die Weisen aus Edom vertilgen und die Einsicht vom Gebirge Esaus. Und deine Heldentämern werden verzagen, damit jedermann vom Gebirge Esaus ausgerottet wird durch Mord. Wegen der Gewalttat an deinem Bruder Jakob bedeckt dich Schande und du wirst ausgerottet werden für ewig. An dem Tag, als du abseits standest, an dem Tag, als Fremde sein Heer gefangen wegführten und Ausländer in seine Tore kamen und über Jerusalem das Los warfen, da warst auch du wie einer von ihnen. Und nun sieh nicht schadenfroh auf den Tag deines Bruders, auf den Tag seines Missgeschicks und freue dich nicht über die Söhne Juda am Tag ihrer Vernichtung und reiß nicht dein Maul auf am Tag der Not und komm nicht in das Tor meines Volkes am Tag ihres Verderbens. Und gerade du sieh nicht schadenfroh auf sein Unheil am Tag seines Verderbens und strecke deine Hand nicht nach seiner Habe aus am Tag seines Verderbens. Und steh nicht am Engpass, um seine Flüchtlinge auszurotten und liefere seine Entronnenen nicht aus am Tag der Not. Denn nahe ist der Tag des Herrn über alle Nationen. Wie du getan hast, wird dir getan werden. Dein Tun wird auf deinen Kopf zurückkehren. Denn wie ihr getrunken habt auf meinem heiligen Berg, so werden alle Nationen immerfort trinken. Ja, sie werden trinken und schlürfen, und sie werden sein, als wären sie nie gewesen. Aber auf dem Berg Zion wird Rettung sein, und er wird heilig sein. Und die vom Haus Jakob werden ihre Besitztümer wieder in Besitz nehmen. Und das Haus Jakob wird ein Feuer sein, und das Haus Josef eine Flamme. Das Haus Esau aber wird zu Stroh. Und sie werden sie in Brand setzen und sie verzehren. Und das Haus Esau wird keinen Entronnenen haben, denn der Herr hat geredet. Und sie werden den Süden, das Gebirge Esaus, in Besitz nehmen und die Niederung, das Gebiet der Philister. Und sie werden das Gebiet Ephraims und das Gebiet Samarias in Besitz nehmen und Benjamin wird Gilead in Besitz nehmen. Und die Weggeführten dieses Heeres, der Söhne Israel, werden in Besitz nehmen, was den Kanaanitern gehört, bis Zapat. Und die Weggeführten von Jerusalem, die in Sepharad sind, die Städte des Südens. Und es werden Retter hinaufziehen auf den Berg Zion, um das Gebirge Esaus zu richten. Und die Königsherrschaft wird dem Herrn gehören. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Eine Untersuchung der Bundesanstalt für das Straßenwesen aus dem Jahr 1989 hat ergeben, dass damals bei einem Verkehrsunfall im Durchschnitt zwischen 16 bis 26 Schaulustige anwesend waren. Und diese Ergebnisse sind zwar schon ein bisschen älter, sogar noch mal ein paar Jahre älter als ich, aber sie zeigen uns, und gerade auch die Diskussion der letzten Jahre, das war immer wieder auch im Sommerloch, kam das in den Zeitungen, dass Schaulustige bei Unfällen tatsächlich ein ganz großes Problem darstellen. Und das zu Recht. Unbeteiligte Zuschauer, das sind in der Regel nicht die Ersten, die dann Erste Hilfe leisten, diejenigen, die den Krankenwagen gerufen haben oder die sich tatsächlich für die Verletzten interessieren. Meistens stehen die den Sanitätern im Weg oder denen, die erste Hilfe leisten. Sie machen die Situation nur noch gefährlicher und sie meinen oft auch noch, das Ganze kommentieren oder heutzutage auch filmen zu müssen. Und sogar die Bibel kennt dieses Problem von Schaulustigen. Die Bibel kennt ein ganzes Volk von Schaulustigen, von Leuten, die zuschauen, während andere leiden. Leute, die zuschauen, während Gottes Volk leidet. Leute, die zuschauen und böswillig kommentieren. Und diese Zuschauer haben nicht irgendwie zufällig einen Verkehrsunfall beobachtet, an dem sie vorbeigefahren sind, sind kurz stehen geblieben, haben mal geguckt und was Blödes gesagt. Diese Zuschauer haben ganz bewusst hingeschaut. Diese Zuschauer waren mitschuld an der Misere. Sie haben voller Schadenfreude zugesehen, wie ihre Verwandten, wie Gottes Volk gelitten hat. Und vielleicht fragst du dich jetzt heute Morgen, nachdem wir das hier gehört haben, dieses vielleicht eher bedrückende Buch, was hat das mit mir zu tun? Das ist das kürzeste Buch in der Bibel, es ist nicht mal an Gottes Volk in der Bibel richtig adressiert, dann hat es doch erst recht nichts heute mit mir zu tun. Und tatsächlich ist Obadja das kürzeste Buch des Alten Testaments und scheinbar auch das einzige, das nicht an Gottes Volk adressiert ist, an Israel, an Juda. Aber das, was hier beschrieben ist, ist an ein Volk adressiert, das es mittlerweile nicht mehr gibt. Und vielleicht denken wir dann noch mehr, ja, ist noch unwichtiger. Ist ja abgeschlossen, die Geschichte dieses Volkes. Edom gibt es nicht mehr. Wenn ihr heute auf eure Landkarte guckt, ihr werdet keine klar umrissene Grenze von Edom mehr finden, mit irgendeiner Hauptstadt, irgendeine Botschaft von Edom in Deutschland anrufen können. Edom gibt es nicht mehr. Aber Edom zeigt uns anschaulich ein Grundproblem unseres Herzens. Edom zeigt uns unseren Stolz. Und es zeigt uns, wie Stolz und Arroganz in unserer Beziehung zu anderen ein Anzeichen dafür sind, wie es mit unserer Beziehung zu Gott aussieht. Die Edomiter waren Gleichgültige, die waren stolze Schaulustige. Die haben zugeschaut, haben sich gefreut am Leid anderer. Und an Edom zeigt uns Gott, wie er Stolz sieht und wie er uns von Stolz befreien will. Und darum ist es besonders wichtig, wenn wir heute Morgen auf dieses Buch hören, wenn wir uns der Botschaft dieses Buches aussetzen, wenn wir uns Gottes Wort hier aussetzen, dass wir nicht fragen, wie kann ich es möglichst vermeiden, so stolz und gleichgültig wie Edom zu sein, sondern wie kann mir Gottes Sicht auf meinen Stolz helfen, wenn ich immer wieder so stolz und gleichgültig wie Edom bin. Also ihr versteht den Unterschied, den es macht, wenn wir die Frage anders stellen. Gott setzt nicht voraus, dass wir so sein könnten wie Edom. Gott setzt voraus, dass wir sehr oft sind wie Edom. Und folglich zeigt sich Gottes Sicht auf deinen Stolz zuerst an seinen Konsequenzen, denn dein Stolz hat Konsequenzen. Das ist der erste Punkt. Das seht ihr in den Versen 1 bis 10 und 15 bis 18. Und gleich zu Beginn, wenn wir über dieses Buch nachdenken, stellt sich uns erstmal die Frage, wer sind diese Leute in Edom eigentlich? Wer sind die Edomiter? Was haben sie gemacht, dass Gott derart drastisch mit ihnen in seinem Wort redet? Edom ist das Volk, das von Esau, dem anderen Sohn Isaaks, abstammt. Wenn die Israeliten von Edom sprachen, von den Edomitern, dann dachten sie vermutlich meistens immer erstmal an Esau, an den Bruder von einem ihrer Vorfahren, ihres Stammvaters. Dieser Bruder, der Gottes Segen gegen einen Linseneintopf eingetauscht hat. Den Bruder, dessen Nachfahren die Israeliten daran gehindert haben, durch ihr Land zu ziehen. Als sie eigentlich nur nach Israel ziehen wollten, haben die Edomiter nach dem Auszug aus Ägypten gesagt, hier kommt ihr nicht durch. Wir wollen euch hier nicht haben. Wir sind verwandt mit euch, aber wir kennen euch eigentlich nicht mehr. Und die Edomiter sind diejenigen, die sich hier freuen an der Zerstörung von Jerusalem. Wir können mal ganz einfach sagen, das sind enge Verwandte, aber das Verhältnis ist in der Regel nicht gut. Sie sind vielleicht bestens sowas wie der Cousin fünften Grades, den man einmal im Jahr vielleicht auf, vergleichbar auf einer Geburtstagsfeier sieht, der sich meistens sehr schlecht benimmt und wo man sich eigentlich dafür schämt, den kennen zu müssen. Das Verhältnis zwischen diesen beiden Völkern ist wirklich nicht gut. Und das zeigt sich auch daran, dass die Edomiter woanders wohnen. Das könnt ihr in Versen 3 und 4 sehen. Die Edomiter wohnen im Gebirge. Die Edomiter sind diejenigen, die mit einem Adler verglichen werden. Und dieser Adler hat sein scheinbar unerreichbares Nest ganz sicher oben in den Felslöchern. Edom ist unerreichbar. Das Königreich Edom kann ganz bequem vom Gebirge herabschauen und sieht jeden, der sich ihm nähert, sieht jeden, der Edom angreifen will. Edom ist scheinbar unangreifbar. Und dieses Volk will und wird Gott aus seinem Nest, seiner sicheren Festung in den Felsen, herunterstürzen. Aber warum? Wegen seines Stolzes und seiner Arroganz. Vers 3. Der Übermut deines Herzens hat dich betrogen. Dich, der in den Schlupfwinkeln der Felsen wohnt, in der Höhe seinen Sitz hat. Edom hat sich beteiligt an der Eroberung und Zerstörung von Juda, an der Zerstörung der Hauptstadt Judas, der Stadt Gottes, an der Zerstörung Jerusalems. Vers 10. Edom ist gewalttätig geworden gegen seinen Bruder Jakob, gegen Gottes Volk. Während die Babylonier die Israeliten überrannt und in Gefangenschaft genommen haben, haben die Verwandten Israels, die Edomiter, was haben sie gemacht? Sie haben zugeschaut und applaudiert. Sie haben sogar geholfen, Leute, die fliehen wollten, Verwandte von ihnen, die sich bei ihnen verstecken wollten, haben sie ausgeliefert. Die haben sich an ihren Verwandten vergangen, auf ganz böse und üble Weise. Und durch diesen ganzen ersten Teil des Buches macht Gott uns deutlich, wie verheerend und zerstörend endgültig diese Zerstörung Edoms sein wird. Edom ist der Adler, der sein Nest da oben gebaut hat. Er denkt, hier oben kommt keiner hoch, hier kann keiner hochklettern, ich bin sicher, mir geht's gut. Die anderen da unten, die Israeliten mit ihrer kleinen Stadt, die ist überrannt worden von dieser Weltmacht, mit der wir übrigens verbündet sind. Uns kann keiner angreifen. Und Gott sagt den Edomitern, man muss nicht schwindelfrei sein, um euch darunter zu stürzen. In Edom wird kein Stein auf dem anderen bleiben. Edom wird Konsequenzen für sein bösartiges, für sein gottfeindliches Verhalten, für seinen Stolz ertragen müssen. Und Sünde, wie wir sie hier sehen, wie wir sie in unserem Leben sehen, die hat immer natürlicherweise Konsequenzen. Um das so ein bisschen zu verstehen, hilft es uns vielleicht, wenn wir, ich glaube, das können sich vor allem die Männer in unserer Mitte so ein bisschen dran erinnern, jeder von uns hat wahrscheinlich irgendwo Narben, die man sich als kleiner Junge mal zugezogen hat. Als ich noch klein war, haben wir zum Beispiel in fußläufiger Nähe zur Notaufnahme gewohnt und hatten da auch so etwas Ähnliches wie eine Treuekarte für das ganze Jahr. Und es gab Jahre, da war meine Mutter 13 Mal mit uns im Krankenhaus, weil irgendwas passiert ist. Irgendeine Wunde hatten wir immer. Und bis heute erinnern mich da immer mal wieder Narben dran. Ach, da war mal was. Und Narben oder Wunden brauchen Zeit, um zu vernarben. Und irgendwann ist die Wunde verheilt, irgendwann funktionieren wir wieder. Irgendwann sind wir wieder gesund, aber die Narbe bleibt. Die Narbe erinnert uns, hier ist etwas passiert. Und so ähnlich ist das auch ein bisschen mit Sünde. Noch wesentlich umfassender. Sünde hat Konsequenzen. Das muss nicht immer sein, dass Gott uns unmittelbar straft für Sünde. Aber wenn wir lügen, irgendwann geht unser Ruf kaputt. Wenn wir uns unhöflich, gemein, verletzend gegenüber unserem Ehepartner verhalten, irgendwann beschädigt das Verhältnis auf Dauer. Und Edoms Stolz, das ist was in Edoms Herzen passiert, aber die Konsequenzen bekommt Edom äußerlich zu spüren, weil sich dieser Stolz auch äußerlich äußert. Und was die Edomiter am meisten abschrecken sollte, ist nicht, dass sie in absehbarer Zeit von Babylon überrannt werden. Gott kündigt das an. Die Babylonier werden auch euch vernichten. Sie werden euer Land platt machen, eure Leute wegführen und verstreuen. Die Edomiter sollten erschrecken, weil es Gott ist, der Babylon schickt. Die Babylonier kommen nicht von selbst. Sie kommen, weil Gott sie schickt. Gott sagt zu ihnen, ich habe dich klein gemacht. Vers 2. Ich werde dich von dort hinabstürzen. Vers 5. Werde ich nicht an jenem Tag, spricht der Herr, die Weisen aus Edom vertilgen. Vers 8. Die Konsequenzen, die die Edomiter erleben, sind real. Und sie haben etwas mit ihrem Stolz zu tun. Dem Stolz gegenüber Juda, ihrem Brudervolk, ihren Mitmenschen. Vers 15. Wie du getan hast, wird dir getan werden. Dein Tun wird auf deinen Kopf zurückkehren. Und wir tun uns manchmal, ich würde auch sagen zu Recht, schwer damit und sind da bewusst vorsichtig, Dinge, die wir erleben, die andere erleben, als Gottes Strafe, als Gottes Eingreifen erstmal zu deuten. Und gleichzeitig sehen wir das auch an zwei Beispielen aus der Bibel, die uns hier vielleicht ein bisschen helfen, das zu verstehen und das hier auch einzuordnen, richtig. Nachdem König David Ehebruch begangen hat und Uriah hat töten lassen, stirbt als Konsequenz dieser schrecklichen Sünde sein Kind, sein ungeborenes Mutterleib. David weiß, es ist die Konsequenz für seine Sünde. Hiob auf der anderen Seite erlebt schwerstes, zerstörerisches, schlimmstes Leid. Und Hiob hat sich keine Schuld auf, oder Hiob hat keine Schuld auf sich geladen. Und er erlebt Leid. Und wir können nicht automatisch auf das eine oder das andere schließen. Und wir sollten willig sein, und das ist das, was Gott gleichzeitig auch durch den Propheten Obadja von uns fordert, unser Herz zu prüfen. Auch und gerade bei weniger dramatischen Umständen in unserem Leben. Gott ist immer bereit, wirklich Sünde zu vergeben, und er will sie vergeben, wenn wir durch Jesus Christus zu Gott kommen. Aber solange wir in einer gefallenen Welt leben, und wir leben nun mal in dieser gefallenen Welt, spüren wir oft genug die Folgen unserer Sünde. Bei Edom waren das die Babylonier. 30 Jahre nachdem Obadja das hier geschrieben hat, nachdem Obadja den Edomitern gesagt hat, Gott wird richten über euch. 30 Jahre später hatten die Edomiter nichts mehr zu lachen. Sie haben sich noch gefreut, wie die Babylonier Jerusalem zerstört haben. Und 30 Jahre später ging es ihnen nicht anders. Schaut in Vers 7. Bis an die Grenze haben dich getrieben, alle deine Bundesgenossen. Betrogen, überwältigt haben dich deine Freunde, die dein Brot aßen. Sie legten eine Fußangel unter dir aus. Es ist keine Einsicht in ihm. 30 Jahre später hat Edom nichts mehr zu lachen. Und in diesem ersten Teil des Buches sehen wir, dass es in erster Linie, auch wenn Gott hier direkt zu den Edomitern redet, es gar nicht um Edom geht. Es geht um Gott. Dreimal sagt Gott zu den Edomitern, ich werde das tun. Du bist nicht nur einfach ein Opfer deines Schicksals. Und indem er Edoms Blick und unseren Blick damit auch auf sich lenkt, bringt uns Gott einige Dinge bei. Erstens, unser Stolz, unser Problem mit Stolz ist immer und schlussendlich im Kern ein Problem mit Gott. Gott ist niemals der Grund unserer, deiner oder meiner Misere, sondern Gott ist die Hoffnung, dass wir aus dieser Misere, aus den Konsequenzen unserer Sünde auch wieder rauskommen. Und darum müssen wir manchmal lernen, auf Gottes Eingreifen zu warten. Und das Wunderbare hieran ist, wenn wir Leid wie Edom erleben, wenn wir Leid wie Juda erleben, diese beiden Völker, wir dürfen Gott unser Leid auch klagen, obwohl wir wissen, dass es von ihm kommt. Aber wir sollen Gott selbst nicht anklagen. Das ist die große Lektion, die man im Leid lernen kann, wenn man Leid für seine Sünde ertragen muss, wenn man Konsequenzen für seine Sünde erträgt. Wenn du selbst unter solchen Konsequenzen leidest und damit ringst, dann kannst du auch von jemand hier in der Gemeinde lernen, der vielleicht auch Leid erträgt, der aber gar nicht erklären kann, warum er Leid erträgt. Der sich vielleicht wie ein Hiob nichts hat zu Schulden kommen lassen, der mit seinem Leid aber anders umgeht, als du, der vielleicht jetzt gerade mit Konsequenzen für seine Sünde leben muss. Und vielleicht erträgt er oder sie dieses Leid und wartet jetzt voller Vertrauen und Hoffnung auf Gottes Handeln und Gottes Eingreifen. Davon kannst du lernen. Und Gott warnt uns vor falschen Freunden und Sicherheiten. Die falschen Verbündeten Edoms, diese ehemaligen Freunde, die das Brot gegessen haben in den Versen 1 und 2 und 5 bis 7, sie zeigen uns, Gott ist die Hoffnung, mit den Folgen unserer Sünde umzugehen und nicht andere Menschen. Es fordert etwas von uns, Gott dann zu sagen, nimm mir etwas weg, an was ich mich gerade festhalte, wovon ich hoffe, dass es mir raushilft. Das heißt dann auch, lerne Gott hier neu zu vertrauen. Und das heißt dann nicht, dass du zwingend Freundschaften, Beziehungen zu anderen abbrechen musst, aber du solltest dich vor solchen hüten, die ein Einfallstor sein können für Sünde, dafür an Gottes Willen blind vorbeizuleben. Wenn du gerade mit schwierigen Umständen zu kämpfen hast, wenn du leidest unter den Konsequenzen deiner Sünde, dann sagt Gott dir hier sehr klar, vertrau nicht auf das, was keinen Halt gibt, sondern auf mich. Ich halte dich, ich werde dir helfen. Nicht Babylon, nicht die Freunde Babylons, nicht die Edomiter. Gott hält dich, Gott hilft dir heraus. Kommen wir zum zweiten Punkt. Dein Stolz verursacht Leid. Das sind die Verse 11 bis 14. Edoms Stolz hat Edom zuerst einmal blind gemacht gegenüber Gottes Heiligkeit, Gottes Gerechtigkeit und auch Gottes Schönheit. Und das zieht sich in der Bibel wie ein roter Faden eigentlich durch die Geschichte dieses Volkes von seinem Vorfahren an. Das fängt an mit Esau. Esau hat Gottes Segen nicht wertgeschätzt, diesen Erstgeburtssegen. Esau hat Frauen geheiratet, die nicht zu Gottes Volk gehört haben, die sich gar nicht für Gott interessiert haben, die Gott nicht angebetet haben. Seine Nachfahren, die haben sich nicht gefreut, dass Gott ihre Verwandten aus Israel befreit hat. Die haben nicht gesagt, wow, Gott hat euch so gerettet. Gott hat die Supermacht der damaligen Zeit, die Ägypter besiegt. Diesen Gott wollen wir auch anbeten. Kommt, zieht hier durch. Sie haben gesagt, ihr bleibt mal schön draußen. Mit euch und mit eurem Gott wollen wir nichts zu tun haben. Manchmal waren die Edomiter mit Israel verbündet, aber im Zweifelsfall haben sie sich immer auf die Seite der Feinde Gottes geschlagen. Genau das sehen wir in den Versen 10 bis 14. Schaut dafür gerne mit in eurer Bibel. 10-mal erwähnt Obadja hier den Tag. Für Juda ist es der Tag des Missgeschicks, der Tag der Not, der Tag des Verderbens. Wir können sagen, es ist der Tag der Demütigung und der Erniedrigung. Es ist der Tag, als Gottes Volk gekidnappt wird, als es verschleppt wird. Es ist der Tag, an dem Jerusalem, der Ort, an dem Menschen Gott anbeten sollten, zerstört, geplündert, niedergebrannt wird, der Tempel wird kaputt gemacht. Es ist einer der traurigsten Tage, den die Menschheit bis dahin und ich würde auch sagen bis heute erlebt hat. Es ist der Tag, an dem auch Edom hätte weinen müssen. Auch Edom müsste sagen, es ist ein Tag der Trauer. Es ist ein Tag, an dem der wahre Gott von der Welt vermeintlich bloßgestellt wird. Das hätten sie gemacht, wenn dieses Volk tatsächlich noch ein bisschen an den Gott ihrer Vorfahren geglaubt hätte. An den Gott, der sich auch Esau gezeigt hat. Aber die Edomiter erschrecken nicht, als ihre Verwandten umkommen. Sie freuen sich über den Mord, den die Babylonier begehen. Die Edomiter helfen nicht, als ihre Verwandten zu ihnen fliehen wollen. Stattdessen blockieren sie wieder einmal den Weg, wie sie es schon mal gemacht haben, damit die Überlebenden nicht fliehen können. Die Edomiter weinen nicht, während Tausende ihrer Verwandten verschleppt werden. Stattdessen verspotten sie die, die am meisten leiden. Und dass Gott sein Gericht an Juda vollzogen hat, wie er es vorher schon angekündigt hatte, durch andere Propheten, diese Geschichten kennen wir. Gott hat immer wieder zu seinem Volk gesagt, eure Sünde wird Konsequenzen haben, ich werde eingreifen. Und genau deshalb muss Juda nicht von Edom daran erinnert werden, dass das Gericht, das es erlebt, schlimm und verdient ist. Obadja muss nicht daran erinnert werden. Und der Letzte, der daran erinnert werden muss, ist ganz offensichtlich Gott. Aber die Edomiter sind die, die an etwas erinnert werden müssen. Spätestens jetzt ist es an der Zeit für Edom umzukehren und sich Gott zuzuwenden. Warum? In all dem, wie sich Edom hier verhält gegenüber seinen Mitmenschen, den Israeliten, wird unverkennbar klar, wie erschreckend wenig die Edomiter Gott eigentlich kennen. Vers 13. Komm nicht in das Tor meines Volkes am Tag ihres Verderbens. Und gerade du, sieh nicht schadenfroh auf sein Unheil am Tag seines Verderbens. Strecke deine Hand nicht nach seiner Habe aus am Tag seines Verderbens. Juda ist Gottes Volk. Und Edom freut sich. Die Edomiter beteiligen sich an der Zerstörung, an der vermeintlichen Ausrottung von Gottes Volk, Gottes Eigentum. Und ein Bild, das uns vielleicht hilft, das zu verstehen, wie wir manchmal auf Gott schließen, wenn wir Gottes Kinder sehen, wie wir uns gegenüber Gottes Kindern verhalten und das eigentlich nur unsere Einstellung gegenüber Gott zeigt, ist, glaube ich, besonders für diejenigen unter uns einleuchten, die manchmal Kinder zur Schule bringen müssen oder mit Bus und Bahn unterwegs sind, wie ich. Stell dir vor, du würdest jeden Tag Kinder im Zug sehen oder wenn du deine eigenen Kinder oder Enkel zur Schule bringst. Und dann gibt es auch üblicherweise immer ein paar Kinder, die sich nicht gut benehmen. Und stell dir vor, du siehst sie jeden Tag. Jeden Tag siehst du, was die Kinder oder hörst du, was die Kinder sagen, wie sie miteinander umgehen, wie sie über ihre Lehrer reden, wie sie vielleicht über die rote Ampel rennen. Und irgendwann stellst du dir vor, was müssen die eigentlich für Eltern haben? Und du fängst dir an vorzustellen, wer die Eltern sind. Du stellst dir vor, wenn die Kinder schon so reden, was hören die dann erst zu Hause? Ach, die Kinder rauchen, was machen die Eltern dann erst? Die Kinder kommen immer zu spät. Das hängt wahrscheinlich nicht daran, dass die Eltern ihnen keine Uhr gekauft haben, sondern dass die Eltern ihnen nie beigebracht haben, die zu lesen oder Termine einzuhalten. Und jetzt stell dir vor, irgendwann triffst du diese Eltern und du merkst, irgendwie ist hier der Apfel doch ein bisschen weiter vom Stamm gefallen, als ich gedacht habe. Eigentlich haben diese Eltern ein ganz großes Interesse, aber die Kinder wehren sich ungemein gegen die gute Erziehung ihrer Eltern. Auch das gibt's. Und sowas Ähnliches passiert auch ganz schnell, wenn wir über andere Christen reden und denken. Und das zeigt uns etwas über unser Herz. Wo wir anfangen, Gott aus bestimmten Bereichen unseres Lebens auszusperren, wo wir Gott sagen, du darfst nicht in mein Leben reinreden. Dein Wille für mein Leben ist nicht gut. Da sehen wir das oft zuerst an unserem Umgang mit Gottes Geschöpfen und vor allem mit Gottes Kindern. Edom verachtet und verhöhnt seinen Bruder Juda, als es diesen am schlechtesten geht. Und wenn es um Sünde geht, dann ist es gefährlich, sich nur als unbeteiligten Zuschauer oder spöttischen Kommentator zu sehen oder zu verstehen, der unabdingbar ist, der jetzt hier reinreden muss, der andere niedermachen muss. Was bedeutet das? Wenn du konkret zum Beispiel siehst, wie jemand in deiner Gemeinde hier leidvolle Konsequenzen für seine Sünde erfährt, dann ist unsere erste Reaktion als Menschen sehr oft zu sagen, das hat er jetzt davon. Muss ich nicht wundern, ich habe es ihm mindestens dreimal gesagt. Lass das, das wird Konsequenzen mit sich bringen. Und dann, wenn jemand diese Konsequenzen erträgt oder zu ertragen hat, dann treten wir sogar noch nach. Oder es kann einfach damit beginnen, dass wir unsere Augen verdrehen, dass wir wegschauen, wenn andere leiden oder wenn das Leben anderer auch einfach gerade nicht so glatt läuft wie unseres. Oder wir werden sogar ungeduldig und fragen, ganz still vielleicht erst nur oder laut, kann er sich nicht einfach mal zusammenreißen? Ich habe es ihm doch gesagt. Und dann, gerade wenn wir so handeln, wenn wir so denken, das muss ich ja nicht mal artikulieren, dann legt Gott vielleicht sehr tief seinen Finger in die Wunde unseres Stolzes. Diese Wunde, die wir gar nicht sehen. Und das Verhängnisvolle an Stolz ist ja gerade, dass eine Wunde und eine Krankheit ist, die wir selber oft gar nicht spüren. Niemand wacht auf und sagt, meine Güte, bin ich heute wieder stolz. Oder die letzten Tage war ich ja unglaublich stolz gegenüber anderen. Das wird Zeit, dass ich das ändere. Das passiert ganz selten. Wenn es passiert, ist es Gottes Wirken. Aber normalerweise halten wir Stolz vielleicht sogar für eine Stärke gegenüber anderen. Und dann denken und handeln wir genau wie die Edomiter in Vers 3 und sagen zu uns selbst, quasi, ich bin absolut im Recht. Mir kann nichts passieren. Oder wer will mich zur Erde hinabstürzen? Und die Haltung, die Jesus stattdessen in uns sehen will, die fragt, wenn es mir so ginge wie ihm oder ihr, wie würde ich mir wünschen, dass mir andere helfen? Und danach kannst du andere in deiner Gemeinde hier ganz konkret fragen. Dafür kannst du beten. Da kannst du andere unterstützen. Das heißt nicht, dass wir die Konsequenzen ihrer Sünde relativieren. Die Frage ist, wie können wir anderen beistehen? Vielleicht bist du aber auch jemand, der in der letzten Zeit unter dem Stolz oder nur der Gleichgültigkeit anderer leidet. Vielleicht betest du seit Jahren für deine Kinder oder Enkelkinder und sie kommen nicht zum Glauben. Sie interessieren sich nicht für Gott. Sie sind wie Edom. Oder vielleicht haben andere Christen Gerüchte über dich in die Welt gesetzt und diese Gerüchte machen mittlerweile die Runde. Oder ihr habt hier Geschwister, vielleicht auch in der Gemeinde, die gerade unter Unverständnis und Ablehnung ihrer Familie leiden, weil sie ihre Hoffnung auch im Leid auf Gott gesetzt haben, weil sie auf Gott vertrauen. Und was Gott uns durch Obadja zeigt, ist, Gott ist nicht wie Edom. Gott lacht nicht. Gott schaut nicht zu, wenn seine Kinder leiden. Gott nimmt dein Leid nicht nur wahr, zuckt mit den Schultern und schaut dann einfach weg. oder gibt noch einen dummen Spruch ab. Gott sagt zu denen, die ihm im Leid vertrauen, mein Volk, meine Kinder, ich lasse euch nicht los. Nicht Edom hat das letzte Wort, sondern Gott. Und das sehen wir in besonders klarer und greifbarer Weise im dritten Abschnitt unseres Buches. Denn dein Stolz braucht Demut. Das sind die Verse 19 bis 21. In seiner scheinbar dunkelsten und niederschmetterndsten Stunde gibt Gott Juda, seinem Volk, eine unbeschreiblich große Verheißung. Wir müssen uns hier vorstellen, gerade hat dieses Volk alles verloren. Der Tempel ist zerstört, die Stadt ist zerstört, kein Land mehr, gar nichts mehr. Dieses unwichtige, kleine und gerade erst vor den Augen der ganzen Welt, alle haben es gesehen, gedemütigte Volk, wird über seine Grenzen hinauswachsen. Gerade erst haben sich die Edomiter sogar noch Teile von Israels Staatsgebiet einverleibt. Darum haben sie sich beteiligt an dieser Zerstörung. Darum haben sie die Edomiter unterstützt. Und plötzlich kündigt Gott an, dass in absehbarer Zeit Edom zu Juda gehören wird. Das besiegte Volk wird das Staatsgebiet des Siegervolkes haben. Und der Grund dafür liegt nicht darin, dass Gott Rachefantasien hat und jetzt irgendwie gucken muss, dass er sein Volk wieder gut aussehen lässt. Dass Gott es jetzt erstmal allen zeigen muss, dass Gott beweisen muss, dass er stärker ist. Sondern weil Edom, so wie es lebt, so stolz wie es ist, vollkommen ohne Demut, in Gottes Land leben will, aber nicht mit Gott. Edom passt nicht zu dem Gott, dem dieses Land gehört. Edom will das Land, Edom will Gott nicht. Edom ist zu stolz, um Gott lieben zu wollen. Und darum kündigt Gott schon in Vers 7 an, bis an die Grenzen haben dich getrieben alle deine Bundesgenossen. Betrogen, überwältigt haben dich deine Freunde, die dein Brot aßen, sie legten eine Fußangel unter dir aus. Die Verbündeten, diese vermeintlichen Freunde, die sind es, die Edom betrügen und auslöschen werden. Und ich habe es vorhin schon mal gesagt, es ist tatsächlich, es ist wirklich so passiert. 30 Jahre nach Obadjas Auftreten ist es vorbei mit Edom. Das Volk Edom gibt es nicht mehr. Die Babylonier haben die Edomiter besiegt, haben ihr Land eingenommen, haben es besetzt. Und uns kann es helfen, wenn wir heute diese Verheißung hier vom Land lesen. Es ist dann nie passiert, dass Juda wirklich Edom eingenommen hat. Aber wenn wir das heute lesen, wenn wir verstehen wollen, was Obadja wahrscheinlich wirklich meint, dann können wir im Kopf behalten, dass sich dieses Versprechen in tatsächlich viel größerer Art und Weise im Leben, in der Person, im Sterben und in der Auferstehung von Jesus Christus erfüllt hat. Leben im Land heißt für uns heute, wenn wir das lesen, das verheißen wird, ihr werdet in meinem Land leben, das Land wird sich ausdehnen. Leben im Land heißt Leben mit Jesus, den größten Segen Gottes genießen, den größten Segen Gottes geschenkt bekommen, mit Gott leben zu dürfen. Wenn Gott verspricht, dass jemand den Segen seines Landes erben wird, und ihr seht das, das ist weitaus größer als das, was Gott bei der Landnahme verheißen hat. Israel wächst förmlich über seine Grenzen hinaus, schon fast in globaler Perspektive, zum Teil vielleicht bis in die heutige Türkei, dann sehen wir, dass es beim Segen des Landes heutzutage darum geht, durch den Glauben an Jesus erfährt jemand den grundlegendsten Segen, den Gott schenken kann. Er darf mit Gott leben, in Gemeinschaft mit Gott. Das Besondere an diesem Land hier, ob das jetzt Israel ist oder Edom, sind nicht Bodenschätze, ist nicht viel Platz oder die phänomenale Aussicht, die die Edomiter bestimmt hatten. Gott ist König. Gott ist der König des Landes. Das macht das Land besonders. Das ist es, was den Edomitern eigentlich nicht passt. Und warum die Edomiter nicht in das Land passen. Und darum verpasst Edom auch den größten Segen des Landes. Edom will Gott nicht. Edom will nicht zu Gott hören. Ich denke, wir kennen alle das Sprichwort, wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen. So funktionieren wir Menschen ganz automatisch. Das ist in jemandem drin, sobald er reden, denken kann. Und so funktionieren kleine Kinder, so funktionieren wir, denke ich, alle im Grunde. Und so gehen wir als Christen auch sehr oft mit dem Leid anderer um, mit den Schmerzen anderer Kinder Gottes. Und gerade deshalb zeigt uns Gott durch das Evangelium hier in Obadja einen veränderten Blick auf das Leid anderer. Nicht besser dran sein als andere, nicht mehr haben als andere, bedeutet Segen, wahre Größe, sondern dass wir uns im Licht von Gottes Heiligkeit sehen, dass wir unsere Sünde sehen und dass wir uns ausstrecken nach Gott, dass wir Gott brauchen. Und dann erkennen wir demütig an, dass wir alle, ob wir jetzt Edom heißen oder Juda, ob wir gut dran sind oder weniger gut, ob wir Konsequenzen für unsere Sünde ertragen oder ob uns gerade oder ob es uns gerade einfach gut geht, ob wir gerade sagen können, ich ertrage gerade keine Konsequenzen für meine Sünde, ich habe gerade nicht mit Leid zu kämpfen in diesem Maße, dann können wir alle anerkennen, wir sind auf Gottes Gnade angewiesen, wir brauchen Gottes Gegenwart in unserem Leben. Es geht nicht zuerst um das, was Gott uns gibt, sondern um Gott selbst. Und dann können wir sagen, wer den Schaden des anderen mitträgt, der braucht sich um Gottes Segen nicht zu sorgen. Nicht wer den Spott hat, braucht für den Schaden nicht zu sorgen, sondern wer den Schaden des anderen, wer das Leid des anderen mitträgt, braucht sich um Gottes Segen nicht zu sorgen. Demut bringt Segen mit sich, weil Gott bei denen ist, die demütig sind. Mit einer stolzen Haltung kannst weder du, kannst weder ich, keiner von uns kann auf Gottes Segen hoffen. Aber mit einer demütigen Haltung dürfen wir auf Gottes Gnade hoffen. Und der Ort, an dem wir Demut lernen, ist nicht dieses Land hier in Obadja. Der Ort, an dem wir Demut lernen, ist die Gemeinde. Hier, ob das jetzt hier bei euch in Gießen ist oder in Wetzlar, wo ich zur Gemeinde gehe, in der Gemeinde leben Menschen als Gottes Familie, als Gottes Volk. Und hier folgen sie Jesus nach, Gottes Sohn. Jesus, der wirklich demütig war. Jesus, der uns demütig gemacht hat, der uns dazu befreit, demütig zu sein. Und wir müssen eines im Kopf behalten, keiner hier lebt in der Gemeinde, keiner hier ist in der Gemeinde, weil er besonders demütig ist, weil er besonders liebevoll ist, sondern jeder hier ist in der Gemeinde, damit er demütig wird. Und das ist die Botschaft, die Gott durch Obadja auch an Edom damals gerichtet hat. Die Botschaft, die wir verinnerlichen müssen. Und wenn wir Demut lernen wollen, müssen wir uns vor allem am Vorbild Jesu ausrichten und an denen wir erkennen können, dass sie ihm nachfolgen. An Edom und Jesus sehen wir, dass es nur zwei ganz grundsätzliche Wege zu Demut gibt. Und das ist wichtig zu verstehen. Edom wurde gedemütigt. Aber Jesus hat sich gedemütigt. Das ist der Kernunterschied zwischen diesen beiden Lebensweisen, die wir hier auch sehen. Jesus hat nicht kommentiert und zugeschaut, wie die Menschen die Konsequenzen Gottes Gericht für ihre Sünden ertragen müssen. Jesus hat nicht böswillig kommentiert, gelacht, sich über die Menschen lustig gemacht, die Augen verdreht und gesagt, können die sich nicht zusammenreißen? Ich habe es ihnen schon dreimal gesagt. Wir haben es vorhin auch schon in der Lesung gehört. Gott gibt den Demütigen Gnade. Und ich wiederhole mal zwei Verse aus Philipper 2, die Verse 3 und 5. In Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war, der in Gestalt Gottes war. Wir könnten sagen, der allen Grund hatte, stolz zu sein auf sich und es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein. Jesus hatte Grund, stolz zu sein. Jesus hat auf seine Vorrechte verzichtet. Jesus lebt uns als Mensch. Das ist gerade sehr wichtig, denke ich, in der Adventszeit. Wir sehen etwas von der Demut Jesu. Und Obadja schließt in Vers 21 mit dieser, ich würde sagen, liebevollen Demut auch Jesu gegenüber den Stolzen, die das gar nicht verdienen. Er sagt, es werden Retter hinaufziehen auf den Berg Zion, um das Gebirge Esaus zu richten. Und die Königsherrschaft wird dem Herrn gehören. Wir können wirklich sagen, Jesus ist dieser Retter, der auf den Berg Zion gezogen ist. Jesus ist nach Golgatha gezogen. Und Jesus richtet und vernichtet Edom. Jesus richtet und vernichtet dich nicht, sondern Jesus trägt Schuld und Stolz von Sündern ganz demütig an ein Kreuz. Jesus geht mit unserem Stolz anders um. Jesus befreit uns von unserem Stolz, wenn wir an ihn glauben. Jesus trägt die Konsequenzen für unseren Stolz, Gottes Gericht, die endgültigsten Folgen und will uns von unserem Stolz endgültig auch befreien. Und deshalb müssen wir uns auch so dringend vor Augen halten, gerade hier mit diesem letzten Vers aus diesem Buch, was unser Stolz Jesus eigentlich gekostet hat, als er nach Zion, nach Jerusalem gezogen ist. Und wie groß das Geschenk ist, dass dieser demütige Jesus, Gottes Sohn, uns gemacht hat. Und lasst uns wirklich auch beten, dass es unser tiefster Wunsch ist, dass Gott uns die Augen öffnet für unseren Stolz, ihm und anderen gegenüber. Das Wunderbare daran ist nämlich, dass wir Gott unseren Stolz bekennen dürfen. Das ist es, was wir als Christen wirklich glauben. Wir müssen unseren Stolz nicht verstecken. Wir dürfen Gott unseren Stolz bekennen, aber wir müssen ihn auch bitten, dass er uns davon befreit. Und wir dürfen ihn bitten, dass er uns verändert. Keiner von uns hier, weder ich noch du, weder Menschen, die du kennst, kann sich dauerhaft von Stolz befreien. Juda konnte das nicht und erst recht Edom nicht. Und darum hat Gott diesen Retter geschickt, von dem wir lesen in Vers 21, damit er Menschen von der Sünde des Stolzes befreit, damit sie den Segen Gottes erfahren, damit sie mit Gott leben dürfen. Wir Menschen, unsere Herzen, wir sind oft wie Schaulustige bei einem Verkehrsunfall. Wir glauben in der Regel ganz schnell erklären zu können, warum andere Probleme haben, warum andere Konsequenzen für ihre Sünde ertragen, wo das eigentlich herkommt. Und statt zu versuchen zu helfen, reagieren wir sehr oft stolz. Wir schauen zu, wir bewerten das Leid anderer. Aber durch Obadja zeigt uns Gott, wie gefährlich die Konsequenzen unseres Stolzes sind. Wie groß der Schaden ist, den dein Stolz im Leben anderer verursacht. Und vor allem zeigt er uns, wie schön es ist, durch Jesus Christus frei von Stolz und demütig zu werden, wenn wir an ihn glauben. Lasst uns gemeinsam beten. Wir danken dir, Vater im Himmel, dass wir dein Wort haben und dass dein Wort wirklich unsere Sünde vorhält, auch diese gefährliche und verheerende Sünde des Stolzes. Wir bitten dich um Vergebung für das Leid, das unser Stolz heute, diese Woche, wirklich auch in unserem Leben verursacht hat. Wir können das nicht wieder gut machen. Aber wir bitten dich, dass du heute, auch durch diesen Propheten neu, unser Herz immer wieder ausrichtest auf dein Evangelium. Wir danken dir dafür, für diese wirklich unverdiente Gnade, dass du stolze Sünder annimmst, sie demütig machen willst, weil dein Sohn demütig war, weil er die Konsequenzen, das größte Leid unseres Stolzes, dein Gericht getragen hat auf Golgatha. Wir bitten dich, dass dein Geist uns neu ausrichtet auf Jesu Demut, dass wir lernen, miteinander demütig in Liebe umzugehen und dass wir lernen, deinem Sohn nachzufolgen, der vollkommen demütig war, der vollkommen demütig ist, damit wir ihm ähnlich werden. Amen.